Mein erster Gedanke wäre ja, die grünste Form, ein Haus zu bauen, wäre aus Holz.
Ja, genau, genauso ist es. Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Ich habe natürlich dann durch die Nähe auch hier von Hildesheim zu Salzgitter, hatte ich Kontakte, haben wir das Haus erstmal konfiguriert aus grünem Stahl.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. So, liebe Podcast-Gäste, auf ein neues. Heute im Podcast mit Thorsten Rebere. Thorsten ist eigentlich vom Beruf her Architekt, mittlerweile aber eher Unternehmer, Innovator und fast schon Start-up-Gründer. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr heute von ihm persönlich. Vorher aber nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Thorsten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ich gerne gefolgt. Ja, vielleicht in kurzen Stichworten, hast du schon erwähnt, ich bin von meiner Ausbildung her Architekt, habe auch sehr lange als Architekt gearbeitet, wurde dann aber
Wurdest du in Hildesheim, ne?
Bitte?
Architekt wurdest du in Hildesheim?
Nein, ich war tatsächlich ein Architekt erstmal bei der Arbeitsgruppe Altstadt in Braunschweig. Das okay. war ein Architekturbüro, was sich spezialisiert hat auf Altbausanierung und habe ich hier auch in unserer Region sehr schöne Denkmäler saniert. Ich würde mal behaupten, Marktführer. Das Schloss Wolfenbüttel ist zur Bundesakademie ausgebaut oder das Schloss Oelwa von dem Baron von Kramm, wo immer die schönen Weihnachtsmärkte jetzt stattfinden. Viele Herrenhäuser und solche. Das war eigentlich so mein Ursprung in der Architektur. Leider ist das in der Altbausanierung immer viel Arbeit, wenig Geld. Aha. Dann bin ich irgendwann, habe ich umgesattelt auf Neubauten, habe Altenheime gebaut, habe Fachmärkte gebaut und dann irgendwann landete ich dann wieder in Hildesheim, habe dann mit der Lühler Unternehmensgruppe auch viele Dinge umgesetzt, unter anderem das Weinbergviertel hier in Hildesheim, aber auch viele Fachmärkte und Fachmarktzentren.
Also so Edeka, Revis,
ja, Lidl, solche Aldis, Sachen.
Solche Filialen. Ja, ja. Sind die Expansionsjahre und die Wachstumsjahre dieser Fachmarktzentren schon vorbei? Also ist das immer noch ein Wachstumsmarkt oder ist das mittlerweile ein Verdrängungsmarkt?
Nee, das ist Verdrängungsmarkt, würde ich sagen. Also das meiste ist gebaut und jetzt wird eher revitalisiert oder es werden die Nahversorgungsmärkte werden ein bisschen vergrößert, wenn es dann bauordnungsrechtlich zulässig ist. Aber ich würde sagen, das meiste ist gebaut.
Okay, verstehe. Und dann hast du halt, bist du zurück nach Hildesheim, hast mit Lüder einen Partner gefunden, mit dem Sebastian Lüder,
ja.
Und hast dann mit ihm Weinbergviertel und Fachmarktzentren gebaut und so weiter und so fort. Und hast aber immer auch nebenbei noch andere Unternehmen mit aufgebaut. Du hast ein Edelmetallgeschäft, du hast FedEx Dauerwaren. Mhm. Wie kamst du den beiden Babys?
Das war im Prinzip immer, eine Folge aus Risiken. Das Architekturbürogeschäft ist sehr volatil irgendwo. Entweder hast du zu viel zu tun oder zu wenig. Mhm. Und dann habe ich irgendwo, bin ich auch mal Risiken eingegangen im Bauträgergeschäft alleine. Das war noch größeres Risiko. Und dann habe ich gesagt, ich muss einfach nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern habe dann eben auch nach anderen Betätigungsfeldern geguckt, die ganz konträr dazu sind, wo es vielleicht auch vielleicht ein bisschen Ruhe in die Geschichte kommt. Und dann habe ich mich mit Herrn Stoffregen zusammen habe ich ein Edelmetall-Recycling-Geschäft mit aufgebaut und aus der Konstellation heraus auch die FedEx-Dauerwaren.
Und Edelmetall-Geschäft heißt, ihr kauft, so wie ich es kenne, Altgold.
Und wir kaufen bundesweit Altgold an, ja.
Und da habt ihr, also wie kam überhaupt zu der Idee? Also wie kam man?
Ja, die kam von Herrn Schoffwegen, die kam nicht von mir und habe ich mich dann irgendwann dran beteiligt.
Okay, und dann habt ihr irgendwie bundesweit irgendwie so Einkaufsstationen und
genau,
das gebündelt?
Haben wir im Prinzip kleine Filialen, die im Prinzip für uns ankaufen und dann wird das wie das fleißige Bienenvolk eingesammelt und kommt zentral in Hildesheim an und wird dann eingeschmolzen und verkauft.
Okay, und was macht FedEx Dauerwaren?
FedEx Dauerwaren ist eine Firma, die vertreibt lange haltbare Lebensmittel. Also das klassische Geschäft sind die Bundeswehr-EPA-Pakete. Kennt jeder, der gedient hat, kennt das EPA. Das ist die Verpflegung eines Soldaten für einen Tag im Feld. Das haben wir im Prinzip nachgebaut für die Zivilbevölkerung und unter anderem aber auch lange haltbare Lebensmittel in Form von Dosen. für Prepper, für Abenteurer, für die Bergtouren machen und so weiter. So, und so hat sich das im Prinzip ausgebaut, das Geschäft, und ist
im letzten. Aber wie kommt ein Architekt auf die Idee zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt noch nebenbei Konserven und Epa?
Das ist ein Unternehmergehen, glaube ich. Und im Prinzip die, die Risikostreuung, nenne ich es mal. Wenn Architektur nicht läuft, dann läuft das. Und wenn das nicht läuft, läuft das. So ist das im Prinzip, hat sich das im Prinzip ergeben.
Und das habt ihr dann gegründet oder habt ihr eine bestehende Firma gekauft? Habt ihr dann selber einen
Online-Shop entwickelt? Wir hatten tatsächlich einen Mitarbeiter bei uns, der hatte tatsächlich eine Lebensgefährtin, die im Rollstuhl saß, und für die hatte er das Geschäft eigentlich mal aufgebaut. Er hatte irgendwie einen Kontakt zur Bundeswehr und hat alte Restbestände aufgekauft. Und dann hat er Anrufe bekommen von Botschaften, von karikativen Verbänden und so weiter. Die wollten dann so große Mengen an EPAs haben, dass er das nicht leisten konnte. Und das hatte er uns vorgetragen, und dann haben wir in kurzerhand die Firma abgekauft. Das war letztendlich eine Garage und ein paar Lebensmittel. Und da ist dann im Prinzip die FedEx draus entstanden, die heute Marktführer ist.
Das war in welchem Jahr?
Also da war es jetzt nicht mehr genau, aber ich muss sagen, so 8 bis 10 Jahre her.
Okay, ungefähr. Also irgendwie 2016, 17, 18 kamst du auf die Idee, und dann hast du gesagt, okay, komm, das könnte ein Geschäft sein.
Ja.
Wenn dann die Botschaft schon klingelt, dann könnte was entstehen.
Genau.
Und
ja, da sind viele, viele Dinge. Ja, das ist im Prinzip ein Geschäft, das läuft wirklich unter der Grasnarbe, was keiner so richtig mitbekommt. Aber wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut, die Vereinten Nationen setzen im Jahr 18 Milliarden Euro an Lebensmitteln um auf der Welt, für sogenannte Notversorgung, für die dritte Welt, für Kriegsgebiete und so weiter. Also es ist schon ein Riesenmarkt, das Ganze, was eigentlich gar keiner richtig auf dem Schirm hat.
Vor allem jetzt, wo gerade sowieso Sicherheit ein Thema ist, wo keiner weiß, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz passiert, wenn da so ein J.D. Vance kommt.
Und ein kleines Beispiel, jetzt hatten wir ja gerade in Berlin den Anschlag auf die Stromversorgung.
Ja.
In diesem kleinen Teil von Berlin.
Ja.
Da rasselten bei uns gleich im Prinzip genau aus dem Bereich Bestellungen bei der FedEx ein.
Okay. Ne?
Also da ist im Prinzip überall, wo Krisenherde sind, hab das Geschäft dann.
Wie stark merkt ihr das dann? Dann bekommt ihr Bestellungen, dann bekommt ihr 1000 Bestellungen von dem Ort oder
10.000? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, was ich im ersten 2 Tagen waren es irgendwie 300 Bestellungen oder sowas.
Okay. Wir reden hier im Podcast auch immer häufig über Wirtschaft und Kennzahlen. Ja. Also eine durchschnittliche Bestellung hat bei euch einen Wert von?
Also den durchschnittlichen Bestellwert kann ich nicht sagen. Da stecke ich jetzt nicht so drin, weil ich das praktisch nicht mache, aber ich meine, wir haben so einen Durchschnittsbon von 70 Euro.
Okay.
So, aber
das heißt, also irgendwie steht in der Presse von 300 Bestellungen.
Ja.
Das heißt, mal 70 Euro. Das
ja, oder mal 100 Euro, was weiß ich, sowas in der Richtung.
Okay.
Ja,
okay. Dann, aber ja. Es sind also am Ende
es ist übersichtlich.
Sind 20, 30.000 Euro, aber trotzdem ist es irgendwie ein Signal von der durch die Presse.
Ja.
Und du hast mir mal erzählt gehabt, auch mal in so einer privaten Runde, es gab nochmal so ein Ereignis, wo du gesagt hast, ab da hat das Geschäft geboomt und ging durch die Decke. Das war bei einem Fußballspiel in Hannover, Länderspiel.
Das war eigentlich der Auslöser, dass wir doch stark expandieren wollten. Und zwar gab es ein Fußballspiel in Hannover, was wegen Terrorwarnung abgesagt wurde. Da waren die Leute schon im Stadion und mussten wieder raus. Und zeitgleich, genau einen Tag später, brachte die Bundesregierung den neuen Notfallplan raus. Aber das war ja ein reiner Zufall, dass das so aufeinander folgte. Und die Schlussfolgerung wohl für die Bevölkerung war da, dass das wohl irgendwo im Zusammenhang steht. Also einmal diese Terrorwarnung und die Absage des Fußballspiels mit einem neuen Notfallplan. Und da ist bei uns sind die Dämme gebrochen, die Seite ist zusammengebrochen. Wir hatten einen 70-fachen Jahresumsatz. Das war dann so ein Wahnsinn. Und ja, ist das dann gehypt. Dann war das auf einmal im Fokus. Und dann kam das Fernsehen, kam die Süddeutsche. Und dann, hat das befruchtet. Ne?
Aber sag mal, ist FedEx vom Markt her so ein Use Case, wo du sagen könntest, okay, FedEx kann alle meine finanziellen Sorgen nehmen und ich kann jetzt auf die Bahamas? Oder ist es trotzdem immer noch ein kleiner Use Case?
Nee, das ist, ich sage mal so, das ist ein sehr volatiles Geschäft. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie da ein Ereignis gibt, dann geht das hoch, und jetzt aber gibt es auch ordentliche Durststrecken. wo es dann in Zweifel auch mal nicht so läuft. Ne?
Aber müsste in den letzten Jahren jetzt irgendwie Ukraine, Russland, Corona, China, Japan, Südkorea, Nordkorea, haben wir nicht so generell so ein total unsicheres Weltgefühl aktuell?
Ich würde sagen, das haben wir. Und ich beschwere mich ja auch nicht über die Umsätze.
Okay, also ist eigentlich ein Wachstumsmarkt und eigentlich... Ja. Eigentlich schreit es auch total, also jetzt könnte man ja überlegen, okay, kann ich jetzt irgendwie noch mehr Marktanteile gewinnen oder bin ich gerade in einer angenehmen Marktsituation und kann verkaufen auch? Also war auch mal Exit
Option? Ja, gibt es. Also ist es, was ich, wenn da wer zuhört, gar keine schlechte Plattform hier. Ich bin ja, wie man erkennt, auch schon in einem gewissen Alter. Also ich habe durchaus auch Interesse, das mal zu veräußern.
Echt?
Ja.
Okay, also das bekommt man nur bei uns im Podcast natürlich, ja, das also exklusiv solche Infos, aber tatsächlich bei uns hören ja auch diverse Vorstände, Geschäftsführer, Gründer, Unternehmer rein und Investoren rein, also wer irgendwie mal Interesse hat, irgendwie mal in so eine total eigentlich aktuell angesagte Branche einzusteigen, dann gerne bei mir melden. Genau, total. Und dann gerne bei mir melden, dann stelle ich den Kontakt zu Thorsten her. Cool. Ah. Okay, dann hast du quasi nebenbei Edelmetallgeschäft und FedEx mit aufgebaut, hast aber immer auch trotzdem weitergebaut. Und dann
letztendlich, was ist das Green Steel Home Geschäft, was wir ja gleich noch ausführlicher vielleicht besprechen, war ja Auslöser die FedEx. Sag ich mal, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich habe dann, weil die FedEx boomte, haben wir uns dann entschlossen, eine Logistikhalle zu bauen. Das habe ich natürlich als Architekt noch gemacht und guckt man sich auch sehr auf den Preis und das günstigste, was man im Gewerbebau machen kann, ist eine Halle aus Stahl und so habe ich dann im Prinzip die FedEx-Halle auch konfiguriert und geplant und mitten in dieser Phase gab es zwei Dinge. Da ist einmal, sind meine Schwiegereltern verstorben und meine Frau erbte ein Haus. Und zum anderen rief meine Tochter an, die, was ich, hat studiert, hat einen ordentlichen Freund, die arbeiten beide in Hamburg, verdienen strammes Geld. Und sie sagte, Papa, in Hamburg eine Immobilie, das kannst du vergessen.
Hast du vergessen.
Ein Reihenhaus, 1,2 Millionen Euro und ich will noch nicht mal ein Reihenhaus. So, und dann hatte ich auf der anderen Seite, hatten wir das Einfamilienhaus meiner Schwiegereltern, das wollten wir dann verkaufen und bekam ich die Unterlagen nochmal in die Hand und schaute so. Und dann hat der liebe Hansi für 9,2% sein Häuschen finanziert gehabt, bei der Sparkasse, ganz ordentlich. Und die Kinder haben studiert, Mutti war zu Hause, es gab den Audi 80 und es gab den Urlaub einmal im Jahr. Das hat er alles alleine gemacht. Und dann steht da meine Tochter mit Doppel-Indoor-Kids in der Hafen City, kann er sich aber kein Häuschen leisten. Und das fand ich schon skurril, dass das so die Schere so weit auseinandergegangen ist. Damals bei Hansi war irgendwo die Welt noch in Ordnung. Da konnte ein Familienvater die Familie ernähren. Und das ist und auch noch ein Haus bauen, weil ich hatte es wir hatten es ja jetzt geerbt. Und das hat mich schon genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war meine Tochter noch traurig, dass das in Hamburg irgendwo nicht funktionierte. Und dann habe ich gesagt, warum kann man nicht, wenn die preiswerteste Art und Weise, eine Gebäudehülle zu bauen, der Stahlskelettbau ist, warum mache ich das nicht vom Großen auch im Kleinen? Das war eigentlich die Geburtsstunde von Green Steel Home.
Liebe Podcast-Freunde, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. In unserem Podcast geht es häufig um Gründungsgeschichten, Wachstum, Skalierung und manchmal auch um Unternehmensnachfolge. Ich persönlich bin ein großer Fan von Unternehmensnachfolge. Viele Startup-Gründer wollen innovativ sein, Dinge neu denken und bei Null anfangen, was ich grundsätzlich erstmal super finde. Aber oft wird unterschätzt, dass man nicht immer komplett neu starten muss. Durch den demografischen Wandel gibt es viele etablierte Unternehmen, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Und ich finde, eine Nachfolge oder ein Unternehmenskauf kann genauso spannend, innovativ und wertschöpfend sein wie eine klassische Gründung. Die gute Nachricht kommt jetzt. Unser Werbepartner, die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen, unterstützt euch in allen Fällen dieser Themen. Also egal ob Gründung, Nachfolge oder auch nachhaltiges Wachstum. Wenn ihr gerade wirtschaftlich aktiv seid, zum Beispiel einen Businessplan für eine Gründung oder Firmenübernahme schreibt oder einfach wachsen und investieren wollt, dann braucht ihr die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen. Denn sie sind mehr als nur ein Finanzpartner, der Geld gibt. Und darauf kommt's an, finde ich. Die Kolleginnen und Kollegen dort stellen die richtigen Fragen, entwickeln Lösungen, die zu euch passen und denken einfach mit. Als Genossenschaftsbank ticken sie etwas anders als die anderen Banken. Ihr Beratungsansatz heißt erst zuhören und dann beraten. Sie begleiten euch bei allen Schritten vom Businessplan über die Unternehmensbewertung bis zur Finanzierung mit Fördermitteln. Und mit dem digitalen Firmenkundenportal habt ihr eure Finanzen immer im Blick. Das Beste hierbei, ihr bekommt die Nähe und das Verständnis einer Regionalbank kombiniert mit dem Netzwerk einer großen globalen Organisation. Gerade in Zeiten ständiger Veränderung ist so ein verlässlicher Partner einfach nur Gold wert. Ich kann euch die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen aus echter eigener Erfahrung nur ans Herz legen. Also, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sprecht mit den Kollegen von der Volksbank. Mehr Infos findet ihr unter vb-eg.de/hiwirtschaft. Also HI-Wirtschaft. Ich freue mich auf euch. Weiter geht's.
Und dann habe ich mich da reingesteigert in diesen Gedanken. Habe in Wolfsburg ein Grundstück gekauft mit noch Grundstücken dran. Und habe ein Musterhaus entworfen und habe dann ein Stahl-Skeletthaus erstellt. Und das war dann die Geburtsstunde für Green Steel Home. Heute ist es ein Bauträgergeschäft.
Okay, also eigentlich durch zwei prägende Lebensereignisse und durch die Lebenssituation hast du dir gedacht, ich baue gerade eine Halle aus einer Stahl-Skelett-Bauweise, kann ich die Idee nicht übertragen auf Wohnen?
Genau.
Weil Wohnen wird immer teurer, Tochter kann sich in Hamburg nichts leisten,
genau.
Ist alles viel zu teuer geworden. Und dann hast du gesagt, naja, aus einer Not eine Tugend machen, vielleicht kann man die Idee übertragen. Aber also, warum kam, das klingt so simpel, es liegt auch so nah dran, warum kam bisher keiner auf die Idee, einfach zu sagen, ich baue ein Haus?
Die Idee ist nicht neu. Es gab es schon in den 80ern, in den 90ern, wo sich Leute auch mal daran probiert haben. Aber ich meine, da war die Zeit noch nicht reif. Da hatte man im Prinzip andere Wertmaßstäbe an eine Immobilie. In den 80er Jahren, da wollte man eine Klinkerfassade, da wollte man Echtholzparkett oder Mahagonitüren oder Marmor im Bad. So, das waren so die Wertmaßstäbe. Und wenn man heute sich mit den Leuten unterhält, das sind ja, das Kaufklientel ist ja, sag ich mal, zwischen 30 und 40, sag ich mal so ganz grob 35. Die wollen Nachhaltigkeit, die wollen flexible Grundrisse, die wollen nicht so teuer, die wollen schnell, die wollen ganz wichtig smart. Die wollen ein vernünftiges Energiekonzept. Die wollen, dass das Haus recycelfähig ist. Und diese ganzen Wertmaßstäbe sind absolut vorteilhaft bei der Stahl-Skelett-Bauweise. Das war mir im Prinzip, als ich das gemacht habe, wollte ich eigentlich nur ein preiswertes Haus bauen. Und im Nachhinein haben wir eigentlich festgestellt, dass das auch diese ganzen Wertmaßstäbe, die wir heute haben, auch die, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht, ist das Haus unschlagbar.
Unschlagbar heißt, vom Preis her liegt man...
Nee, nicht vom Preis, sondern tatsächlich von dem von der Nachhaltigkeitszertifizierung.
Okay.
Was ich kann ich ein paar Beispiele nennen.
Ist das die grünste Form, ein Haus zu bauen?
Also aus meiner Sicht ja. Gibt es jetzt starken Protest, ist mir klar. War aber warum?
Mein erster Gedanke wäre ja, die grünste Form, ein Haus zu bauen, wäre aus Holz.
Ja, genau, genauso ist es. Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Ich habe natürlich dann durch die Nähe auch hier von Hildesheim zu Salzgitter, hatte ich Kontakte, haben wir das Haus erstmal konfiguriert aus grünem Stahl.
Die Kontakte, die du meinst, die waren ja auch schon mal im Podcast. Du sprichst gerade von Michael Kickbusch.
So ist es, ja, genau. Und damit hatten wir im Prinzip schon die Grundlage mit dem grünen Stahl, dass wir einen sehr geringen CO2-Fußabdruck haben für das Haus. Da kann ich auch mal eine kleine Zahl nennen. Mein Haus hat circa 10 Tonnen Stahl. Eine Tonne Stahl hat 1,8 Tonnen CO2-Fußabdruck. Das heißt, ich habe mit dem Haus 18 Tonnen, wenn ich ganz normalen Stahl verwende. Das ist ungefähr der Wert, den auch ein Holzhaus hat. Ein konventionelles Haus mit Ziegel und nur Beton hat 40 Tonnen.
Okay, also ein bisschen.
Also sind wir schon im Prinzip unter der Hälfte.
Unter der Hälfte.
Zum konventionellen Bauholz. So, jetzt
Holz,
kommt
Holz genauso. Also Holz und Stahl auch, wäre
Holz,
gleich.
Das hielt sich ungefähr auf die Waage. So, jetzt kommt aber der grüne Stahl ins Spiel. Und der grüne Stahl hat statt 1,8 Tonnen 290 Kilo. Und damit bin ich bei 2,9 oder ich runde mal auf, bei 3 Tonnen statt bei 18 Tonnen.
Bei einem Sechstel davon.
Genau so. Und das ist natürlich eine Sensation. Das war mir aber auch nicht klar und ich habe das auch nicht geplant, sondern das hat sich im Prinzip daraus ergeben. Ich wollte erstmal ein wirtschaftliches Haus bauen und habe dann festgestellt, dass durch den grünen Stahl das extrem nachhaltig ist. Und dann gibt's weitere Punkte in dieser Betrachtung, in der Nachhaltigkeitsbetrachtung, die auch sehr dem Stahl in die Karten spielen. Zum Beispiel die Recyclingfähigkeit oder auch die Translozierbarkeit des Hauses oder der sortenreine Rückbau. Ich sage immer ganz salopp, für mein Haus brauchst du einen 28er Maulschlüssel und einen Akkuschrauber. Und dann schrauben wir das mal eben auseinander. Ich habe keine Stahlbetondecken, habe da Trapezfläche. Ich habe ein Sandwichpanel, ich kann den Stahl, der ist nur geschraubt, die ganze Verbindung, den kann ich das Haus nicht nur recyceln, die einzelnen Materialien sorten rein, ich kann es sogar theoretisch woanders wieder aufbauen. Und das hat man im Holzhaus nicht. Beim Holzhaus, ob es Holzrahmenbauweise ist oder Tafelbauweise, habe ich eine Holzkonstruktion. Wenn ich die jetzt recyceln will, wird aus dem Holz eine Spanplatte. Aus der Spanplatte wird ein IKEA-Schrank und nach dem dritten Umzug ist es Sondermüll. Das ist der Werdegang von Holz. Und bei Stahl ist es eigentlich wie beim Gold übrigens auch. Der grüne Stahl wird aus reinem Schrott hergestellt. Das heißt, dann bringe ich mein Haus im Zweifel zum Schrotthändler und am Ende kriege ich wieder neue Stahlträger und baue wieder ein Haus. Also das ist für mich auch echtes Recycling.
Kreislaufwirtschaft,
genau das, genau ist das Thema.
Okay, im Grunde, es hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn du jetzt sagst, okay, diese Stahl-Skelettbauweise, das wurde schon mal versucht. Da gab es in den 60ern, 70ern, 80ern mal Versuche, so ein Haus zu bauen. Und diesen Gedanken gibt es ja schon immer, aber eher so in Logistikhallen, in Gewerbehallen. Und den Gedanken zu übertragen auf Wohnfläche, den gab es schon mal, aber der war vielleicht so ein bisschen...
Ja, die Zeit war nicht reif.
Die Idee war einfach damals so seiner Zeit voraus. Und dann ist die Idee 40, 50 Jahre eingeschlafen. Und dann kam halt Thorsten und hat gedacht, naja, die war damals nicht reif, aber jetzt, und vor allem auch noch in Kombination mit Wohnungsnot, mit bezahlbarem Wohnraum, Preissensibilität auf dem Markt, ja. In Kombination mit grünem Stahl von der Salzgitter AG, auch ehrlicherweise ein Stahlabsatzproblem, weil grüner Stahl hört sich zwar gut an, aber kauft nicht jeder.
Ich werde mit meinem Haus sicherlich nicht die Stahlindustrie retten,
genau,
weil es natürlich zu wenig Masse ist, aber die Speerspitze und das Marketing. Ich baue preiswerten Wohnraum für junge Familien aus grünem Stahl. Mehr geht ja nicht. Mhm. Und ein grüner Stahl im Brückenträger interessiert eigentlich keinen. Und damit ist das Haus auch ein Instrument, den grünen Stahl populär zu machen.
Und auf jeden Fall erlebbar.
Und erlebbar zu machen. Und das tut dem sicherlich gut, sage ich mal.
Ja, und würdest du sagen, es ist einfach gerade auch ein Momentum da, sowas dann auch einfach zu publizieren, zu erzählen, zu berichten, noch zu bauen?
Ja, das war im Zweifel auch im Schicksal geschuldet, sage ich mal. Ich habe das Haus entwickelt, nicht mit der Absicht, jetzt baue ich das in grünen Stahl. Das hat sich natürlich ergeben.
Ist sowas patentiert? Kann man sowas schützen?
Bitte?
Ist sowas patentiert? Kann man sowas schützen?
Nein.
Okay, aber die Marke ist wahrscheinlich...
Man kann die Marke schützen, man kann aus meiner Sicht ein Gebäude, was ein Architekt entworfen hat, gibt es Urheberrechte, die sind auch geregelt im Architektenrecht. Aber dass man darauf ein Patent anmeldet, das ist beim Gebäude schwierig, da verändert man geringfügig und dann baust du einer noch. Ich hab aber gar kein Problem damit, dass das einer nachmacht. Weil ich möchte eigentlich, dass diese Stahl-Skelett-Bauweise sich im Wohnungsmarkt etabliert.
Als eine echte Alternative.
Als echte Alternative. Es hat der Holzbau hat es ja geschafft schon. Der ganze Wohnungsmarkt oder das ganze Segment Einfamilienhäuser ist in den letzten Jahren eingebrochen von 120, also wir haben über Jahre haben wir 120.000 Euro Häuser im Jahr gebaut. Und dieser Markt ist um 70.000 Häuser eingebrochen und ich werde sicherlich keine 70.000 Häuser bauen. Ich werde vielleicht 50 bauen im Jahr.
Wie groß ist denn der Markt? Also wenn wir sagen, aktuell bauen wir 70.000 neue Einfamilienhäuser im Jahr.
Nein, wir haben gebaut über Jahrzehnte zwischen 100 und 120.000 Häuser.
Okay.
Und dieser Markt ist um 70.000 Häuser eingebrochen.
Okay, also waren wir jetzt noch 50.000.
So, und wenn man jetzt einfach sagt, wenn sich das wieder normalisiert, haben wir irgendwo 100, 120.000 Häuser, die wir bauen. Und da bekommt die Stahlindustrie oder die Stahlskelettbauweise, also sich 20.000 von ab. Oder sagen wir 30.000. So, dann hat man in Summe 13 Tonnen mitnehmen, oder mal 30.000, dann hat man im Prinzip, was ich, 360.000 Tonnen. Hm. Das ist der halbe Jahresumsatz der Salzgitter AG, so ist auch nicht. Hm. Und das geht dann aber eben über die Fläche und über kleine, genau, über kleine.
Genau. Und was mich vor allem interessiert, ist auch, ehrlicherweise, also diese 70.000 Häuser, die eingebrochen sind, die sind ja nicht eingebrochen, weil die Leute das nicht wollen, sondern weil sie das nicht mehr leisten können. Also einfach, weil auch das Geld fehlt und weil einfach die Kaufkraft fehlt.
Ja.
Und mit bezahlbarem Wohnraum, warum das Ganze bezahlbar ist und wie es bezahlbar ist, musst du mir auch gleich mal erzählen, zu welchen Konditionen. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Lösung schafft, wo man irgendwie mit einer besonderen, innovativen Bauweise eben doch bezahlbaren Wohnraum schaffen kann, dann ist es ja wieder ein neuer Wachstumsmarkt. Und ich meine, wenn wir von den 70.000 Menschen, die keine Häuser mehr bauen können, weil es teuer ist, die Hälfte mitnehmen, sind es 35.000 Menschen oder Familien pro Jahr, die nicht nur ein neues Eigenheim bekommen, sondern die auch einen neuen Markt definieren.
Die und auch woanders wieder Wohnraum frei machen, weil sie jetzt zur Zeit auch wieder wohnen, irgendwo sicherlich. Genau. Das ist dann ein Kreislauf. Aber ich werde sicherlich keine 35.000 Häuser bauen. Genau. Darum sage ich auch, ich habe Interesse dran, dass irgendwo Mittelständler, Stahlbauer sagen, Mensch.
Nur, dass wir das in deine Idee ein bisschen einordnen können. Wie viele Häuser baust du jetzt aktuell? Du hast das Musterhaus in Wolfsburg?
Ja, ich habe das Musterhaus in Wolfsburg gebaut, habe jetzt im Prinzip 8 Baugenehmigungen, wo ich jetzt anfange zu bauen, habe bestimmt, sag ich mal, zwischen 20 und 30, die jetzt noch gerade so auf der in verschiedenen Stadien sind, Finanzierung, Baugenehmigung und so weiter.
Und das aber in einem eigentlich aktuell, also ich meine, Neubau ist aktuell ein Markt, der sehr umkämpft ist und auch sehr, sehr sperrig und schwierig.
Ja, ich hab tatsächlich in dem Markt zurzeit kein Absatzproblem, sondern ich muss es bauen. Das ist eher ein Problem, wenn man schnell wächst und da viele Häuser im Prinzip als Aufträge bekommt, muss man es umsetzen. Das ist eher mal ein Problem zurzeit.
Aber was hindert dich daran, dass du das Ganze vielleicht sogar noch mehr skalieren könntest? Dass es halt nicht mehr 8 sind, sondern 80 oder 800? Ist es eher noch mehr Kommunikation? Ist es eher die Gesetzesgebung? Ist es die Bürokratie, die dahinter steckt? Weil der Prozess von, ich will ein Haus bauen, bis dass ich da meinen Schlüssel drehen und einziehen kann, einfach zu lange ist. Also was sind so die Mechanismen, die so eine Idee bremsen, durch die Decke zu gehen?
Ja, das Haupt... Also es gibt ein Planungsrecht. Das ist immer im Zweifel ein kleines Problem. Ich habe ja jetzt hier als erstes Greenstreet Home House ein Flachdach entworfen. Und je ländlicher man wird, desto mehr rutscht das in so einen Satteldachbereich. Und dann ist das im Prinzip an den Baugebieten ausgeschlossen. Aber es gibt genug Flächen, wo Flachdächer zugelassen sind. Da habe ich zurzeit erstmal kein Problem. Wenn man jetzt über 25.000 Häuser denkt, dann wird es vielleicht ein Problem. Aber technisch ist das größte Problem aus meiner Sicht das Energieeinsparungsgesetz. Ich habe auch ein neues Energiekonzept über das Haus gelegt, was sehr wirtschaftlich ist. Und da stoße ich im Prinzip an die Grenzen des GEG, da ärgere ich mich drüber und da ärgere ich mich auch im Zweifel über Herrn Merz, der vor den Wahlen gesagt hat, er modifiziert das, er hat letztendlich nur den Namen geändert und ich möchte ja gar nicht mit Holz, Öl oder Gas heizen. Dass man das vielleicht jetzt zurücknimmt und ausklammert, ist ja in Ordnung, aber ich habe eben eine andere Form von Stromverwertung. Und diese Offenheit, die ist im GEG nicht da. Und die, sie können eingeben, was sie wollen. Am Ende kommt eine Wärmepumpe raus. Und das ärgert mich. Das ist eigentlich das Wesentliche.
Und wie kann man das ändern? Also was müsste man daran ändern?
Ja, dann müsste das GEG ändern, anpassen und es offener machen für Innovation.
Glaubst du, das ist einfach bisher auch noch nicht passiert, weil man diese Bauweise einfach generell einfach noch nicht auf dem Schirm hat? Also weil einfach auch die Information noch...
Nee, das hat mit der Bauweise erstmal aus meiner Sicht gar nichts zu tun, sondern das hat tatsächlich was mit dem mit der Art und Weise, wie man Gebäude managt, zu tun. Ich kann mein Energiekonzept kann ich auf jedes Haus adaptieren. Ich habe im Prinzip ein Zusammenspiel aus Photovoltaikanlage, Speicherung von Strom, Speicherung nicht nur von Kilowatt, sondern auch von Wärme in Form der Masse im Stahlträger, Börsenstrom und der Mobilität als Elektroauto. Aber da ist in meinem Konzept ist das Elektroauto, das ist jetzt gerade auch übrigens rechtlich so weit zugelassen, ist das Elektroauto nicht ein Auto, sondern es ist ein Akku, der fährt. Und mit dem Konzept habe ich quasi nochmal mit dem Auto, nochmal vielleicht 70 kW von so einem kleinen Auto, zusätzliche Speichermöglichkeit. Und da, und dann ist das ganze Haus KNX gesteuert und kann im Prinzip sehr genau dosiert die Wärme abgeben und die Raumtemperatur konstant halten. Und sobald nur ein flitzig kleines Sonnenlicht scheint, wird das eben in die einzelnen Akku, Wärme, Auto abgelegt, so dass möglichst kein einziges produziertes Kilowatt Strom im Netz landet, sondern alles im Haus verarbeitet wird. Und das ist eigentlich der Casus Knactus, warum das auch preiswert ist.
Jetzt sagst du die ganze Zeit preiswert. Ja. Wir sagen erst ein bezahlbarer Wohnraum. Ja. Was heißt für dich bezahlbarer Wohnraum? Was kostet so ein Haus?
Ja, mein Haus biete ich an für etwas über 2000 Euro für den Quadratmeter Wohnfläche inklusive Photovoltaikanlage, Echtholzparkett, Fußboden und einer KNX-Steuerung, also ein komplett smartes Gebäude mit der Heizung, wie ich sie gerade eben erwähnt habe.
Also warum ich das frage, ist jetzt alles nicht den Hintergrund, dass du jetzt hier dein Haus bewerben sollst, sondern ich frage deswegen, um das einfach besser einordnen zu können, wie viel baut man normalerweise? Also Stahlbauweise, okay, verstanden, bis schlüsselfertig, kostet 2000 Euro pro Quadratmeter. Und was ist aktuell normalerweise auf dem Markt?
Das ist sehr schwer vergleichbar, weil bei meinem Haus ja auch viele Sachen drin sind. Zum Beispiel eben diese smarte Technik, die ja doch auch recht teuer ist. Aber an für sich im Geschosswohnungsbau rechnet man doch schon so zwischen 3,5 und 3,8 okay. auf einen Quadratmeter Wohnfläche.
Also du bist bei 2/3 von dem normalen Preis.
Ja. Im Bauträgerbereich gibt es auch preiswerte Lösungen. Da muss man aber sehr genau gucken. Dann, das kann ich auch jedem Enderwerber empfehlen, was ist denn tatsächlich drin? Was kriege ich für mein Geld? Ne? Mhm. Ist im Wohnzimmer eine Steckdose, dann fehlen die Malerarbeiten oder die Fliesen oder
jetzt
was auch immer.
Jetzt sprichst du von Nachhaltigkeit, vom PV, von einem Energiekonzept und von Smart Home und sowas.
Ja.
Da hört man ja viel raus, auch vor allem auch, finde ich, das Konsumverhalten und auch die Wünsche der neuen Generation. So der VW nennt die neuen ID4-Kunden und ID7-Kunden Aspirational Middle Class, die aufsteigende Mittelklasse. Diejenigen, die so 30 bis 45 Jahre alt sind, jetzt gerade in der Familienplanung sind oder schon ein, zwei Kinder haben im jungen Alter und ihr E-Auto fahren und halt, wie sind so ihre Wünsche gegenüber ihrem Eigenheim und ihrem Haus?
Zwingend ist smart, würde ich sagen. Dass man einfach, da sind die jetzt mit aufgewachsen, die möchten aus dem Auto schon mal die Heizung anstellen und die möchten mit dem iPad die Jalousien runterlassen und die möchten mit dem iPad die Soundanlage steuern und so weiter oder den Roboterstaubsauger. Das wäre alles im Prinzip bei mir vorgesehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach dieses Smarte, wie wir es bei der Autoindustrie auch schon haben, in so ein Haus einzieht. Ich sage immer, wir bauen heutzutage noch wie die Autoindustrie müsste einen vergleichbaren Golf 1 bauen. Heute noch. Aber wir haben im Prinzip im klassischen Bauträgergeschäft haben wir noch analoge Steckdosen, die Heizung wird noch aufgedreht, da ist genau diese ganze Technik noch nicht eingezogen.
Aber was glaubst du, warum ist die Baubranche, also jetzt, wie du sagst, ist ja, die Baubranche ist eingeschlafen. Was glaubst du, was ist der Grund dahinter, die Wurzel dahinter? Weil die es nie nötig hatten, weil immer genug...
Es verteuert die ganze Sache nochmal und im Zweifel bist du dann gar nichts mehr los. Das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht der Grund und man traut sich im Prinzip an dieses ganze Smarte. Der klassische Bauträger traut sich da aus meiner Sicht nicht richtig ran, was Gewährleistung angeht und so weiter. Ich habe das jetzt umgesetzt irgendwo, habe da auch starke Partner, zum Beispiel Gira. Das ist auch im Zweifel wieder Werbung, aber ist ein renommierter Hersteller für Schalter und Technik und Steckdosen und so weiter.
Habe ich letzte Woche bestellt.
Was?
Habe ich letzte Woche bestellt.
Na, guck mal. Das ist, und die haben ja auch eine KNX-Steuerung. Da gibt es zum Teil vielleicht sogar noch innovativere Startups, die da besser sind. Aber ich sage mir, dass ein Haus ist nicht 5 Jahre, ein Haus sind 30 Jahre. Mhm. Und ich möchte in 15 Jahren auch noch Ersatzteile bekommen. Darum habe ich da mich auf eine sehr konservative Firma im Prinzip verständigt und bin auch zufrieden mit.
Jetzt hast du ja, finde ich, irgendwie in deinem Leben schon irgendwie 3-4 Mal so ein Momentum gehabt.
Ja.
Einmal würde ich jetzt behaupten, durch das Kennenlernen mit Sebastian Lüder und durch das gemeinsame Büro irgendwie und gemeinsame Entwicklungen. Dann irgendwann hast du den Stoffregen kennengelernt und mit dem irgendwie Edelmetallgeschäft. Dann gab es den Thomas de Maizière.
Aber mit dem hatte ich nichts.
Ja, aber ja, das Spiel aber abgesagt hat und das war ja trotzdem Momentum und das Geschäft danach auch boomte. Und jetzt irgendwie so noch ein letztes Mal so ein Momentum, wo du sagst, ey, das könnte ich nochmal machen, bevor ich irgendwie aufhöre zu arbeiten, kann ich noch einmal eine Bombe platzen lassen. Am Ende des Tages, alles, was du machst, hat ja mit dem Mensch und mit dem Typ, Thorsten Reberi, Architekt, okay, gut, produktbezogen, noch viel zu tun, aber ich meine, der Unternehmer Thorsten Reberi wird ja jetzt auch gefragt, wie er halt so ein Geschäftsmodell denkt, wie er sowas skalieren kann, welche Personalien er dafür braucht und so weiter. Wie sehr bist du noch Architekt und wie sehr bist du eigentlich Unternehmer?
Ich würde sagen, ich bin in dem Geschäft jetzt und auch in den vorherigen Geschäften eher Unternehmer als Architekt, aber das Herz schlägt für die Architektur. Und das war auch der Anlass, das nochmal zu machen. Ich hatte ja, als ich die Fedeck-Halle baute, mein Architektur Juan Lüder verkauft.
Okay.
Man hatte da keins mehr.
Okay.
Und da hatte ich, es ist mit mir nochmal durchgegangen.
In den Fingern gezuckt und dann.
Hat es gezuckt und habe ich da nochmal so Stahl ausentwickelt, ja.
Und gibt es für diese Bauweise und für die gedankliche Übertragung von dieser Stahlskelett-Bauweise auch noch andere Use Cases? Also wir sprechen ja immer jetzt von einem Einfamilienhaus, aber könnte man nicht damit auch bezahlbaren Wohnraum machen, irgendwie auf 5 Etagen, einem Mehrfamilienhaus oder kann man damit Kindergärten bauen oder gibt es andere Use Cases, wo du sowas nutzen kannst?
Ja und nein. Also Kindergarten zum Beispiel, einen eingeschossigen Kindergarten könnte man sicherlich bauen und auch sicherlich sehr preiswert bauen, in Stahl. Sobald es in die Geschossigkeit geht und sobald es in mehrere Einheiten geht, greift natürlich Brandschutz, Schallschutz, Wärmebrücken und so weiter. Und da hat Stahl auch Nachteile. Weil Stahl hat hohe Auflagen an den Brandschutz, weil er im Brandfall sofort versagt. Und Stahl hat auch ein Problem, wenn es auskragende Bauteile gibt mit Wärmebrücken.
Ah, okay.
Und insofern ist Stahl gerade im Einfamilienhausbereich ist das die Gebäudeklasse 1 unter 400 Quadratmetern, habe ich keine Anforderungen an Brandschutz und kann den Stahl, wie man es jetzt auf meiner Seite dann auch sieht, kann man den Stahl offen zeigen und ist das Mitgestaltungselement. Das würde im Zweifel sonst gar nicht so funktionieren, weil man ihn verkleiden müsste aus Brandschutzgründen.
Mhm. Okay, verstanden. Also das heißt, mehrere Etagen wird schwierig.
Mehrere Einheiten sind schwierig. Mehrere für sich abgeschlossene Einheiten, die auch einen Brandschutz benötigen, wie einzelne Wohnungen.
Verstanden.
Wo da jetzt auch, was weiß ich, es Bestrebungen gibt, dass da man geforscht wird und auch wird auch im Prinzip dran gearbeitet, aber das ist nicht mein Thema.
Okay. Und also der Gedanke wäre gewesen, okay, kann man sowas irgendwie auch, kann man dann auch noch mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? Aber dein Argument ist dann, naja, am Ende des Tages können diese Menschen dann dort einziehen und machen die Wohnungen frei, wo sie vorher waren. Und somit haben wir ja. Im Kreisdorf wieder mehr Wohnfläche.
Genau.
Okay. Was ist so dein Blick in die Glaskugel? Glaubst du, dass diese, was wird noch auf dem Markt im Bereich Bau, Handwerk und Immobilien noch so passieren? Ich meine, am Ende des Tages bekommen wir ja auch aus Asien sehr viel mit und in Asien bauen die ein Einfamilienhaus in 6 Tagen und dann kommen da irgendwie fertige Wände, werden hingestellt und dann ist es in 6 Tagen durch. Ich habe jetzt die ersten Tesla-Roboter gesehen, die maurern können. Also mit welchen Entwicklungen, glaubst du, können uns noch erwarten und wo sagst du, das ist völlig Quatsch?
Also erstmal auf meine Bauweise bezogen, ist das ja im Prinzip der Kasus Knactus, warum das Haus auch so preiswert ist und einfach weniger Lohnstunden drin. Ich greife zu auf industriell vorgefertigte Produkte. Die Stahlträger kommen konfiguriert auf die Baustelle, stehen in 3 Tagen. Die Außenwände stehen in 2 Tagen, einmal drumherum. Das Dach steht in 6 Stunden. Dann werden die Fenster eingebaut an einem Tag. Also ich habe im Prinzip mit ein bisschen Sicherheit gerechnet, die gesamte Gebäudehülle in 14 Tagen stehen. Dann wird sie innen noch ausgebaut und dann steht das Haus nicht in 6 Tagen, aber in 3 Monaten. Und das ist ja auch schon ordentlich. Und da kann man sich ausrechnen, dass das eben auch Lohnstunden spart. Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Haus auch preiswerter anbieten kann. Also wenn wir heute ganz klassisch bauen, ich sage mal, wir haben ja die Bautätigkeit eigentlich noch im konventionellen Bereich wie 1930 oder Industrialisierung. Es kommt immer noch ein Maurer, ein Mauer, dann kommt immer noch ein Dachdecker und dann kommt immer noch ein Zimmermann, dann kommt immer noch ein Fensterbauer und so weiter. Und so fügt sich das Haus zusammen und da stecken einfach so viele Lohnstunden drin, dass ich meine, das war diese ganz konventionelle Bauweise, werden wir nicht mehr runterkriegen. Oder wir müssten die Löhne senken. Das halte ich aber in Deutschland für ausgeschlossen. Von daher muss man zusehen, dass man, wenn man billiger bauen will, die Abläufe besser macht oder vorfertig oder industrielle Produkte nimmt. Und dadurch hat man im Prinzip einen Preisvorteil, weil man einfach nicht so viele Lohnstunden da reinsteckt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit meinem Haus, sag ich mal, unschlagbar bin vom Preis.
Aber du sprichst einen spannenden Punkt an. Und zwar, du sagst ja, im Grunde genommen ist ja das, was du machst, ist ja auch eine Industrialisierung der Bauwirtschaft. Also
in dem Segment kann man das so sagen, ja.
Am Ende des Tages zielst du ja darauf ab, dass du deine Idee seriell verwirklichen kannst, seriell produzieren kannst und dann auch von den Skaleneffekten auch profitierst und auch
ja, das mache ich schon.
Auch einen Kostenfaktor hebeln kannst und diesen halt teilweise weitergeben kannst an den Endverbraucher. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen, finde ich, mehr als nur eine Idee, sondern eigentlich eine Lösung für ein ganz großes Problem in Deutschland mit dem Wohnungsmarkt.
Ja, sagen wir mal mit dem Einfamilienhausmarkt oder mit dem Doppelhausmarkt oder dem Reihenhausmarkt, so das schon.
Im Geschossflächenmarkt.
Im Geschosswohnungsbau würde ich sagen, kommt man da im Zweifel auch an seine Grenzen, wie ich es vorgetragen habe, im Brandschutz und im, so. Aber in dem Segment sicher, ja.
Es ist irgendwie so ein No-Brainer. Also hat Stahl noch mehr Nachteile, die man nicht so auf dem Schirm hat?
Stahl hat im Zweifel, wenn man individuelles Haus planen wollte, hat Stahl einen sehr hohen Planungsvorlauf und man muss sehr genau im Detail im Prinzip planen und muss jeden Stahlträger eine Werkzeichnung haben und so weiter. Das heißt, ich nehme mal ein kleines Beispiel, die Werkzeichnung für den Stahlbau waren knapp 20.000 Euro. Das wird sich ja einer, der nur ein einziges Haus baut in Stahl, kaum leisten. Wenn ich das natürlich in Serie mache und einmal einen Typ entwickelt habe und den dann immer wieder produziere, dann ist es ja in Ordnung.
Verstehe. Okay, jetzt hast du ja auch durch deine Bauweise und auch durch dein ganzes Unternehmen ganz viel mit der Politik und mit der Gesetzgebung zu tun. Ich habe so eine typische Frage im Podcast immer, die wurden in den letzten 3-4 Folgen sehr spannend beantwortet. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wo du selber was ändern kannst, eine Gesetzgebung oder im Leben etwas oder in der Politik etwas, was wäre es?
Oh, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich würde das GEG anpassen und würde mir gerne eine technisch freiere Art des Heizens wünschen. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt für mich, weil das einfach in der Zukunft das teuerste wird im Bau. Und das ist bei mir im Haus eigentlich das Innovativste, die Art, wie ich mit Energie umgehe und wie wir die speichern und wie wir damit heizen.
Liebe Podcast-Freunde, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. In unserem Podcast geht es häufig um Gründungsgeschichten, Wachstum, Skalierung und manchmal auch um Unternehmensnachfolge. Ich persönlich bin ein großer Fan von Unternehmensnachfolge. Viele Startup-Gründer wollen innovativ sein, Dinge neu denken und bei Null anfangen, was ich grundsätzlich erstmal super finde. Aber oft wird unterschätzt, dass man nicht immer komplett neu starten muss. Durch den demografischen Wandel gibt es viele etablierte Unternehmen, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Und ich finde, eine Nachfolge oder ein Unternehmenskauf kann genauso spannend, innovativ und wertschöpfend sein wie eine klassische Gründung. Die gute Nachricht kommt jetzt. Unser Werbepartner, die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen, unterstützt euch in allen Fällen dieser Themen. Also egal ob Gründung, Nachfolge oder auch nachhaltiges Wachstum. Wenn ihr gerade wirtschaftlich aktiv seid, zum Beispiel einen Businessplan für eine Gründung oder Firmenübernahme schreibt oder einfach wachsen und investieren wollt, dann braucht ihr die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen. Denn sie sind mehr als nur ein Finanzpartner, der Geld gibt. Und darauf kommt's an, finde ich. Die Kolleginnen und Kollegen dort stellen
die richtigen Fragen, entwickeln Lösungen, die zu euch passen und denken einfach mit. Als Genossenschaftsbank ticken sie etwas anders als die anderen Banken. Ihr Beratungsansatz heißt erst zuhören und dann beraten. Sie begleiten euch bei allen Schritten vom Businessplan über die Unternehmensbewertung bis zur Finanzierung mit Fördermitteln. Und mit dem digitalen Firmenkundenportal habt ihr eure Finanzen immer im Blick. Das Beste hierbei, ihr bekommt die Nähe und das Verständnis einer Regionalbank kombiniert mit dem Netzwerk einer großen globalen Organisation. Gerade in Zeiten ständiger Veränderung ist so ein verlässlicher Partner einfach nur Gold wert. Ich kann euch die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen aus echter eigener Erfahrung nur ans Herz legen. Also, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sprecht mit den Kollegen von der Volksbank. Mehr Infos findet ihr unter vb-eg.de/hiwirtschaft. Also HI-Wirtschaft. Ich freue mich auf euch. Weiter geht's.
Und dass das keine Anerkennung findet im GEG, das ärgert mich am meisten.
Wie heizt ihr überhaupt eigentlich generell in so einem Stahlhaus?
Ich heize mit einer Infrarot-Carbon-Heizung im Zusammenspiel mit, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, im Zusammenspiel mit Strom von einer Börse und mit einer vernünftigen Speicherung und mit einer vernünftigen Photovoltaikanlage.
Aber ist Infrarot nicht irgendwie jetzt so von der Heiz-Community nicht sehr
negativ ist umstritten. Betrachtet? Die ist umstritten. Da müsste man jetzt ausholen. Ich weiß nicht, ob das hier nicht den Rahmen sprengt, weil das sehr technisch wird, das Ganze. Die Infrarot-Carbon-Heizung funktioniert nur, wenn das Haus sehr gut gedämmt ist. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Der Vorteil ist, dass die sehr flink ist. Also ich habe jetzt den Stahlträger, der die Wärme speichert, und habe die Flächenheizung, die die Wärme sehr dosiert abgibt. Also was weiß ich, ich habe eine Solltemperatur von 20 Grad, das sinkt auf 19,9, dann gibt es einen kleinen Hinweis, geh mal an, dann geht die 5 Minuten an, heizt wieder auf 20 Grad, geht wieder aus. Und das macht das Ganze sehr sparsam. Wenn ich eine Wärmepumpe habe und eine Fußbodenheizung und habe gerade, wie wir es jetzt hier gerade erleben, wir hatten gestern noch minus 5 Grad, heute haben wir, glaube ich, plus 10. So, und da ist natürlich in diesem Zusammenspiel, wo gerade in so einer Übergangsphase, ist natürlich eine Fußbodenheizung schlecht. Klar, sagen viele, die Wärme bleibt ja im Haus erhalten, aber ich brauche sie gar nicht. Und da muss ich im Prinzip erstmal einen Estrich wieder aufheizen, 4 Stunden, dass es überhaupt funktioniert. Und da bin ich eben sehr flink. Mhm. Und das macht das im Gesamtkonzept sparsam. Mhm.
Ich finde, du denkst ja einfach auch nicht nur deine Gebäudeaußenhülle irgendwie smart und klug und innovativ, sondern irgendwie alles auch im Detail. Also irgendwie, du steckst ja auch voll im Detail drin und machst dir auch Gedanken, hey, kann ich die Fenster nochmal anders machen? Kann ich die Eingangstür nochmal anders machen? Kann ich ein Auto als Speicher nutzen? Kann ich mein Dach nochmal anders
umdenken? Nee, ich habe auch noch eine Innovation, die habe ich noch gar nicht erwähnt, das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar habe ich das nach den Vorgaben von Biophilic im Innenraum gestaltet. Biophilic sagt dir wahrscheinlich nichts.
Nichts, ne? Gar nichts.
Ja, es ist mir klar, das ist im Prinzip eine Stilrichtung. Wird in den 90er Jahren ein US-Amerikaner, Herr Wilson, erfunden. Der war noch nicht mal Architekt, der war Biologe. Und der hat Thesen aufgestellt. Die eine, dass der Mensch in seinen Genen die Verbundenheit zur Natur in sich trägt. Und die zweite, dass sich Technik und Natur ergänzen müssen und nicht gegeneinander arbeiten müssen. Und dann eben gibt es noch ein paar andere Dinge wie die Sichtbeziehung zur Natur aus dem Haus heraus, dass man immer Verbundenheit zur Natur hat, um das Wetter zu erleben, die Jahreszeit oder die Tageszeit, solche Sachen. Mhm. Und das habe ich aufgegriffen. Da habe ich beispielsweise in meinem Haus eine Pflanzgalerie. Die ist natürlich rechnerisch, kann man die nicht nachweisen. Ich habe es aber eben trotzdem drin. Da habe ich 80 Pflanzen auf einer Galerie und diese Pflanzen produzieren, das weiß man aus der 8. Klasse, machen aus CO2 Sauerstoff. Mhm. Und der Mensch stößt CO2 aus, wenn er atmet. Und das ist im Prinzip ein Zusammenspiel im Haus, dass die Pflanzen so viel Sauerstoff produzieren, wie der Mensch an CO2 ausatmet. So, das funktioniert natürlich nur, wenn die Pflanzen prächtig gedeihen und die werden jetzt wiederum technisch unterstützt, dass an trüben Tagen über den Pflanzen eine UV-Bestrahlung stattfindet, über Spots, dass sie auch ausreichend Licht bekommen. Und die haben rechts und links an den Galerieenden eine Wasserleitung, die eine automatische Bewässerung ausführt für die Pflanzen.
Okay.
So unterstützt die Technik mit Wasser und UV-Strahlung die Pflanzen, die eigentliche Aufgabe erfüllen, die Luft zu erfrischen.
Also hast du doch ein grünes Herz.
Das ganze Haus ist grün. Das zweite ist.
Aber ich kaufe dir mal dein grünes Herz nicht ab.
Bitte?
Ich kaufe dir dein grünes Herz nicht ab. Irgendwie hast du ja vorher das grüne Haus jetzt gebaut und mit grünem Stahl und
das ist Pflanzen. Auch so. Ich bin, wie man sieht, hier ja kein Öko. Ne? So, und das Haus ist aber ökologisch. Und das Haus ist, und das ist wirklich eine Erkenntnis, das Haus ist ökologischer, eben aus meiner Sicht, als ein Holzhaus. Mit den ganzen Parametern, wenn man die mal richtig abschichtet für die in der Betrachtung der nachhaltigen Gebäude.
Und das ist auch belastbar. Also
das ist auch belastbar.
Mit belastbaren sagen, Stahlbau. Also es klingt nämlich nicht direkt so trivial, dass man sagen würde, Stahl ist irgendwie nachhaltiger als Holz.
Ja, es war für mich auch neu, die Erkenntnis.
Okay. Thorsten, wenn wir beide in so 5 Jahren nochmal zusammensitzen, was ist bis dahin passiert? Was ist bis dahin passiert mit Green Steel Home? Wie sieht dein Leben dann aus? Was ist da so deine Zielsetzung? Hast du dann schon irgendwie 500 Häuser gebaut? Hast du in China die ersten Häuser gebaut? Oder hast du dich bis dahin schon von Green Steel Home verabschiedet? Was glaubst du, was wird passieren?
Was war es in 3 oder in 5 Jahren? In 5 Jahren? Ja, da könnte es sein, dass ich die Firma dann nicht mehr habe.
Okay.
Aber ich sage mal, die nächsten 3, 4 Jahre werde ich sicherlich noch einige Häuser hier in Deutschland bauen.
Ja.
Ob ich das noch mal nach Europa trage oder das glaube ich nicht.
Du hast schon eine gewisse Startup-Mentalität aktuell, ne? Also es ist ja wie so ein kleines Startup, wo man gerade so merkt, also Markt auch gerade neu schnüffelt, gerade irgendwie in den Markt eintaucht, wo man irgendwie auch jeden Tag neue Informationen bekommt und versteht, oh, das ist genau der richtige Weg, oder 2 Tage später sich denkt, oh, das ist doch der falsche Weg. Und diese Mentalität, die lebst du aber auch.
Ja, die lebe ich auch, und das ist auch, glaube ich, der größere Unterschied. Man muss es dann durchziehen. Also es gibt viele Startups, die erstmal anfangen, aber dann im Prinzip den Weg zur Serienreife und dann auch wirklich das zu machen, das ist schon noch ein Unterschied. Habe ich übrigens, das auch spielt auch in dein Metier rein. Ich habe ein sehr gutes Marketinginstrument mitentwickelt. Und zwar habe ich das Haus auf meiner Seite einem Konfigurator. Das heißt, da läuft man wie bei der Autoindustrie, geht man da rein, läuft virtuell durchs Haus, klickt auf Waschbecken, auf die Türen, auf was weiß ich, was alles. Dann geht eine Maske auf und sucht man sich da was aus und konfiguriert sich das Haus. Das führt dazu, dass der Kunde eine Tuchfüllung zu diesem Haus kriegt. Und ich hab's jetzt im Prinzip aus den Gesprächen. Die Leute sagen, wir gucken nicht mehr Tatort, sondern wir sitzen auf dem Sofa und sind jeden Abend in dem Haus. Mhm. Und das wiederum ist ein super Marketinginstrument, weil die Leute sich damit so beschäftigen, dass sie nicht mehr überlegen, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, sondern wie richte ich es ein. Mhm. Und von daher ist, das kann ich auch nur jedem empfehlen, jedem Bauträger, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Mhm. Aus meiner Sicht spart man im Zweifel sogar mal den Makler, weil die Leute sich tatsächlich mit dem Haus sehr intensiv auseinandersetzen.
Ich finde, man outsourced ja auch ganz viel Beratungsbedarf und Beratungszeit, die man sonst selber investieren müsste. Aber bist du dann auch so tief drin, dass du dann auch dir anguckst, wie viele Website-Besucher auf dem Konfigurator habe ich, welche Verweildauer habe ich da, wo habe ich eine hohe Absprungquote und wie kann ich meinen Konfigurator optimieren?
Weiß ich, dass man das machen kann, habe ich aber nicht. Ja,
du machst einfach, weil du sagst, ey, ich finde die Idee cool,
ich brauche Konfigurator. Ich sehe es einmal im Monat an der Rechnung, die stetig wächst, weil immer mehr da drauf gehen und da drin rumlaufen. Ne?
Okay, aber du tauchst dann nicht in die Tiefe nochmal ein im Marketing, sondern du denkst, das ist sinnvoll, du willst ein Haus konfigurieren, wie du als würdest du einen Tester konfigurieren, und das soll so einfach und simpel sein, und dann machst du es einfach.
Genau.
Okay, und ich würde mal behaupten, in 5 Jahren, wenn wir dann sprechen, dann hat sich auch Stahl als eine echte Alternative etabliert im Markt.
Ja, wollen wir es hoffen, dafür brauche ich Nachahmer.
Ja, auch merkwürdig, ne? Also du bist in einem Markt, wo man eigentlich eher sagen würde, naja, irgendwie patentieren, schützen lassen, aber du bist da und sagst, nee, liberal, ich brauche Nachahmer, weil mir geht es gar nicht um mein Produkt, sondern mir geht es um den Markt und ich brauche mehr Leute, die in den Markt eindringen, damit das normal
wird. Gibt es im Handel, gibt es ein gutes Sprichwort, ein Schuhladen läuft nicht, drei laufen nebeneinander. Und wenn ich eine, ich habe jetzt ein Produkt entwickelt, am Ende ist es jetzt noch eine Nische. So, aber ich möchte es eigentlich, dass es eine Marke wird oder dass es ein Baustil wird. Und da profitiere ich auch von, weil es dann einfach eine bessere Anerkennung auch vielleicht hat im Markt oder ein besseres Selbstverständnis.
Sag mal, gibt es das aber vielleicht auch in anderen Ländern? Also ist eine Stahlbauweise, ist die Idee irgendwie in Frankreich schon ausgereift?
Ja, in Holland, gibt's ein paar Firmen. Es gibt auch das auf sehr, sehr niedrigem Niveau in Polen. Aber nicht so ganzheitlich, wie ich denke und wie ich das entwickelt habe.
Okay, aber in Holland wäre schon etwas normaler. Da wäre es jetzt nicht so verrückt wie in Deutschland.
In Holland beziehe ich übrigens das Sandwich-Paneel.
Okay.
Ist da.
Okay. Thorsten, wir haben eine Abschlussfrage bei uns im Podcast.
Ja.
Und zwar die letzte Frage im Podcast immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Bei mir zu Hause auf der Dachterrasse.
Okay. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir beobachten das sehr gerne weiter. Vielleicht laden wir dich auch gerne irgendwie noch mal in ein, zwei Jahren noch mal ein und fragen nach einem Update. Was ist passiert? Wie hat sich entwickelt? Ist Green Steel Home insolvent oder gibt's die noch? Und
ja, haben oder ich etabliert? Bin auf den Bahamas.
Oder, genau. Nicht, oder wir fliegen dann zu dir und nehmen dann auf den Bahamas dann die Folge auf.
Ja.
Genau. Danke, dass du da warst. Sehr angenehm und sehr aufklärend.
Okay, ich bedanke mich auch.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.